ARD.
Der Fall, den wir euch heute erzählen, ist an Absurdität kaum zu überbieten. Mit dabei sind Putin, unser Gesundheitsminister und ein Double für Frank-Walter Steinmeier.
Ja, wir begeben uns in die Szene der sogenannten Reichsbürger und da konkret zu einem Mann aus Hamburg, der in diese Kreise abrutscht und dann einen Umsturz plant. Welche Rolle Putin darin spielen soll und was eigentlich eine terroristische Vereinigung ausmacht, das erzählen wir euch jetzt hier.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg mit Jura-Examen. Ich sitze bei allen wirklich interessanten Prozessen mit dabei, direkt im Saal. Und ich erzähle euch hier, wie so ein Prozess abläuft, wie es im Gerichtssaal aussieht, wie die Beteiligten agieren und wie dann am Ende des Prozesses das Urteil zustande kommt.
Und ich bin Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und vermutlich immer genauso neugierig auf Elkes Fälle aus dem Gerichtssaal 237 wie ihr. Und weil wir euch ja immer bitten, uns euer Feedback dazulassen, uns oder vermutlich ja in erster Linie Elke, eure juristischen Fragen zu stellen, haben wir uns was überlegt. Wir würden gerne eine Sonderfolge Gerichtssaal 237 aufnehmen, in der ich mir dann all eure Fragen vornehme und sie eine nach der anderen Elke stelle.
Ja, stellt sehr gerne eure Fragen, zum Beispiel sowas wie, was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag oder wer kommt in Untersuchungshaft oder wieso kriegt man bei Geldstrafen eigentlich immer Tagessätze? Oder wenn ihr auch konkrete Fragen zu einem der Fälle habt, die wir schon hier besprochen haben oder vielleicht auch zu meiner Arbeit als Gerichtsreporterin, ja, dann schreibt uns sehr gerne eine Nachricht über die Kommentare oder via Mail. Die Adresse, die findet ihr in den Shownotes.
Und diesen Podcast, den hört ihr immer zuerst in der ARD-Audiothek, also am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Jetzt, Elke, geht es in eine ganz eigene Welt, nämlich in die Welt der sogenannten Reichsbürgerinnen und Reichsbürger. Und mit Reichsbürgern habe ich meist am Rande von Corona-Leugner-Demonstrationen auch so meine Erfahrungen gemacht. Und das sind schon, wenn ich es sehr diplomatisch formulieren sollte, extrem spezielle Menschen. In drei Sätzen formuliert kann man sagen, Reichsbürger lehnen den Staat ab, also genauer, sie lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab. In ihrem Weltbild gibt's die einfach mal nicht, sondern es gibt noch ihren Vorgänger, also das Deutsche Reich. Alles so, wie wir es von vor dem Zweiten Weltkrieg kennen. Daher dann auch der Name Reichsbürger. Und Gründe dafür finden sie erstaunlich viele. Es sei ja nie ein Friedensvertrag unterzeichnet worden. Das Grundgesetz sei ungültig und Behörden und andere staatliche Institutionen, die nennen sie schlicht illegal. Entstanden ist diese Reichsbürgerszene schon in den 1980er Jahren, aber so richtig verstärkt in Erscheinung treten sie erst seit 2010. Und manchmal gerät man in so Diskussionen, in denen die Reichsbürger so milde verlacht werden und als irgend so eine verschrobene Randgruppe abgetan werden. Ich fürchte aber, damit springt man ein bisschen zu kurz, damit macht man sich's ein bisschen zu leicht. Das sind lange schon keine verwirrten Einzelpersonen mehr, sondern eine ziemlich ernstzunehmende Bedrohung für den Staat und vor allem ja auch für unsere Demokratie. Nicht umsonst werden Reichsbürger seit 2016 auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und dann habe ich mich mal um ein paar Zahlen bemüht, die ich schon ziemlich eindrucksvoll finde. Gefunden habe ich sie auf der Seite des Bundesamts für Verfassungsschutz. Im letzten Jahr gehörten 25.000 Personen dieser Reichsbürgerszene an. Und bei mehr als 5% von ihnen handelt es sich um Rechtsextremisten und noch mal ein paar Prozent mehr. Die sind dann auch gewaltorientiert. Und bei Gewalt sprechen wir unter anderem von Volksverhetzung, von Erpressungen und auch von Widerstandsdelikten. Also um Kaugummi-Klauen, möchte ich mal sagen, geht's hier nicht. Und das, Elke, das ist die Klientel, über die wir jetzt reden.
Genau, und in dieser recht eigenen Welt der sogenannten Reichsbürger, da lebt auch Frank. Frank ist 2021, das ist die Zeit, über die wir jetzt hier sprechen, Mitte 60. Er lebt in der Nähe von Bad Bramstedt, das ist eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein, die ist gut 40 Kilometer nördlich von Hamburg. Da leben etwa ja so 15.000 Menschen. Beruflich ist Frank eine Art Taxifahrer. Ich sage eine Art, weil er jetzt nicht direkt einen Taxibetrieb hat, sondern er hat einen Shuttle-Service, mit dem er Flugreisende aus ganz Schleswig-Holstein zum Hamburger Flughafen bringt oder am Ende der Reise dann auch wieder da abholt. Das ist sein Job. Privat bezeichnet sich Frank als Familienmensch. Er ist verheiratet, hat erwachsene Kinder und auch schon eine kleine Enkeltochter, von der er sagt, dass er sie sehr liebt. Also er geht in seiner Rolle als Großvater auf. Und dann gibt es ein Hobby, das für diese Geschichte besonders bedeutend ist. Frank interessiert sich sehr für Geschichte, vor allem für Preußen und das Deutsche Reich von 1871, also die Zeit, in der Deutschland noch einen Kaiser hatte.
Wenn es da euch jetzt so geht wie mir, nämlich Geschichtsunterricht lange her und so. Ich habe nochmal nachgelesen. Das Deutsche Reich, das gab es von 1871 bis nach dem Ersten Weltkrieg, also bis 1918. Und da reden wir dann über so Namen wie Kaiser Wilhelm I. und natürlich sein Reichskanzler Otto von Bismarck. Den erinnert vermutlich jeder, zumal wer hier in Hamburg wohnt. Da steht nämlich diese ziemlich große, prominente Statue aus Stein direkt am Hafen im Zentrum von Hamburgs lebhaftester Touristenecke, über 30 Meter hoch, da thront Bismarcks Steinstatue. Also den haben ganz, ganz viele bestimmt vor Augen. Und die Reichsflagge, oben schwarz, dann weiß und rot, die sieht man tatsächlich manchmal.
Und das ist die Epoche in der Geschichte Deutschlands, die Frank total interessiert. Und man muss sagen, eigentlich nicht nur interessiert, sondern man kann sagen, fasziniert. Er liest sehr viel über diese Zeit, er versetzt sich da gedanklich immer wieder rein. Und er stellt sich auch immer wieder vor, wie es wohl wäre, einen Kaiser zu haben. Und da denkt er dann nicht etwa, um Himmels Willen, wie gut, dass wir keine Monarchie mehr haben, sondern er denkt, ein Kaiser, das wäre doch was. So sitzt er also oft in seinem Haus in Bad Bramstedt vor Büchern oder dem Computer, liest etwas über Preußen und das Deutsche Reich und malt sich in seiner Fantasie so allerlei aus. Das ist aber erstmal nur sein Hobby und seine Fantasie. Dann kommt die Corona-Pandemie.
Das war jetzt echt eine Zeit, in der der Nährboden für krude Ideen überall auslag. Und ich ahn's schon, ich habe echt selten so viele Verschwörungstheoretiker und Schwurbler getroffen und auch gesprochen wie in der Zeit.
In der Corona-Pandemie war es ja so, dass wir uns alle ja sehr einschränken mussten. Ich glaube, da werden sich ja wirklich alle noch sehr gut dran erinnern. Gerade in der Anfangszeit wurde man ja dringend aufgefordert, das Haus wirklich nur zu verlassen, wenn es wirklich überhaupt nötig ist. Man durfte ja auch kaum Freundinnen und Freunde treffen. Also ich denke, alle wissen, es war eine wirklich einschneidende Zeit. Ja, auch für Frank, weil auch Frank natürlich jetzt plötzlich zu Hause bleiben muss.
Ja, und dass es einen Menschen wie Frank dann auch wirklich hart trifft, das kann man sich schon gut vorstellen. Man konnte ja nicht nur keine Menschen mehr treffen, sondern es gab ja auch quasi keinen Flugverkehr mehr. Man konnte nicht reisen, also logischerweise auch keinen Shuttle-Service von A nach B mehr irgendwie unterhalten. Also wenn da seine Nerven blank lagen, damit war er nicht allein, das kann man auch verstehen.
Ja, er sitzt also wirklich sehr, sehr viel zu Hause und eben alleine. Aber um eben nicht ganz allein zu sein, tut er dann etwas, was in der Pandemie ja auch wirklich sehr viele Menschen getan haben. Er geht verstärkt ins Internet und da liest er sehr viel rum, auch wieder über das Deutsche Reich. Damit verbringt er jetzt irgendwie noch sehr viel mehr Zeit als vorher. Und im Internet sucht er dann im Grunde auch seinen Kontakt zur Welt. Das ist seine Verbindung nach draußen.
Ja gut, aber das allein ist jetzt auch noch nicht schlimm. Ich könnte dir abendfüllend Dinge nennen, die man in der Zeit im Internet gemacht hat. Online-Yoga-Kurse waren ganz hoch im Rennen, irgendwelche Fortbildungen gemacht. Also Internet und alles das, was man da tun konnte, war ja tatsächlich total angesagt. Aber so wie du guckst, ging es Frank jetzt nicht allein darum, sein Geschichtswissen aufzupolieren.
Na doch, er spricht schon davon, dass er sich da weitergebildet habe, aber eben auch nur wieder in seinem einen Lieblingsthema, Thema Preußen und das Deutsche Reich. Und in dieser Zeit, da passiert auch durchaus einiges mit ihm. Er war auch schon vorher kein großer Freund der deutschen Regierungspolitik. Jetzt kommt noch dazu, dass er mit diesen Corona-Kontaktbeschränkungen sehr stark hadert. Mehr noch, er lehnt sie ab, also die Maßnahmen der Bundesregierung. Das wird irgendwie immer mehr. Er geht, je länger die Pandemie andauert, immer mehr wirklich auf Distanz zur Regierung und zum politischen System im Ganzen, kann man sagen.
Ja, auch damit war er in der Zeit ja jetzt nicht gerade allein. Ich frage mich dann immer um solche Menschen, also so Kaiserfans, ob die sich eigentlich auch mal überlegt haben, was hätte jetzt eigentlich der Kaiser getan? Wie hätte man eigentlich in der Zeit auf Corona reagiert? Weil richtig Lösungen hätte der Kaiser wahrscheinlich auch keine gehabt.
Wahrscheinlich nicht, aber ich bezweifle, dass das ernsthaft ein Gedanke von diesen Leuten damals war. Bei Frank ist es dann auch noch so, dass er, um überhaupt noch Kontakt zu anderen zu haben in der Zeit, sich so Chatgruppen anschließt bei so verschiedenen Messenger-Diensten. Er sucht sich da auch wieder gezielt natürlich Gleichgesinnte, um mit ihnen dann zu chatten und sich auszutauschen. Also es geht um Gruppen, die sich mit der Wiedereinführung der Reichsverfassung von 1871 beschäftigen.
Und das ist ja das, was es dann letztlich so gefährlich macht, ne? Also die Reichsbürger, die wirklich meinen, dass es die Bundesrepublik Deutschland nicht gibt, die sich selbst als die wahren Bürger des deutschen Staates sehen, mit den ganz demokratisch gewählten Repräsentanten, also wie Herr Scholz oder Lindner oder Frau Baerbock, muss man Reichsbürger nicht kommen. Die gehören alle der sogenannten BRD GmbH an. Also das, was wir beide jetzt hier mal als Demokratie bezeichnen würden, Elke. Das würden die Reichsbürger einfach mal eine Firma nennen. Und mit deinem ganzen Rechtswissen musst du auch zu Hause bleiben, weil das Rechtssystem, was du hier immer so schön erklärst, das halten die für illegitim. Und damit hört es sich auf. Sie zahlen quasi logisch. Sie zahlen keine Steuern, sie basteln sich ihre eigenen Dokumente, die haben eigene Reichsbürgerpersonalausweise. Also die meinen das wirklich ernst.
Ja, sie meinen es wirklich ernst. Und über all das wird in diesen Chatgruppen, in denen Frank jetzt irgendwie auch sich da umtut, munter diskutiert. Er gründet dann auch irgendwann selber welche. Seine Gruppen, die tragen so Namen wie Deutsches Reich 1871 oder Deutsches Reich intern. Das ist auch so ein Name. Darin, in diesen Chatgruppen, fabulieren er und seine Mitstreiter darüber, dass die Verfassung von 1871 eigentlich ja noch fortgelten würde und dass man das Deutsche Reich deshalb einfach wieder aufleben lassen könne. Diese Chatgruppen sind bald außerhalb der Familie fast die einzigen Kontakte, die Frank überhaupt noch hat. Er nennt seine neuen Bekannten übrigens die 1871er. Mit seinen Chatgruppen fällt er in der Community auf. Auch eine sogenannte Kaiserreichsgruppe, die wird darüber auf ihn aufmerksam. Diese Gruppe nennt sich auch Vereinte Patrioten. Ihr sollen zu dieser Zeit als Kern vier Männer und eine Frau angehören. Die zentrale Figur ist offenbar diese Frau, eine Elisabeth heißt sie. Sie ist pensionierte Lehrerin, promovierte Theologin und zu der Zeit 75 Jahre alt. Ihre Gruppe, also diese Vereinten Patrioten, die schreiben Frank dann über diese Chatgruppen an. Anfang 2022 läuft das Ganze über so einen Messenger-Dienst. Also die Gruppe nimmt aktiv zu ihm den Kontakt auf. Das ist am 11. Februar 2022 und Frank, der nimmt diesen Kontakt sehr gerne an. Erst chatten sie dann immer hin und her, dann aber steigt er tiefer ein. Das geht auch alles relativ schnell. Schon am 16. Februar 2022 nimmt Frank einmal an einer größeren Telefonkonferenz dieser Gruppe teil. Und am 20. Februar dann lernt er seine Mitstreiter, Mitstreiterinnen auch persönlich kennen. Da fährt er nämlich zu einem konspirativen Treffen dieser Gruppe nach Verden, das ist in Niedersachsen. Bei was für einer Gruppe er da gelandet ist, das wird ihm bei diesem Treffen sehr schnell richtig klar. Diese sogenannten Vereinten Patrioten, die planen nämlich nicht weniger als einen Putsch, also einen politischen Umsturz. Ein Sturz der Bundesregierung und für den haben sie sogar schon einen Dreistufenplan entwickelt. Und jetzt, Anna, wird's echt richtig abenteuerlich. Zuerst planen sie nämlich etwas, was sie Klabautermann-Aktion nennen. Die Gruppe will Karl Lauterbach aus einer laufenden Talkshow heraus entführen. Also den Gesundheitsexperten der SPD, der seit 2021 ja sogar Bundesgesundheitsminister ist.
Ja, ich glaube, daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Und ich muss nur sagen, dass ich das, als ich das hörte damals, in allererster Linie mal laut lachen musste, weil das so absurd klang. Also ich habe es überhaupt nicht als Bedrohung empfunden, sondern tatsächlich so ein bisschen. Ja, also ich meine, wer entführt denn bitte den Gesundheitsminister vor laufender Kamera? Und warum überhaupt Lauterbach? Hing das mit Corona zusammen?
Ja, das hatte, glaube ich, auch noch diese Hintergründe. Aber du sagst, du fandest es lächerlich. Die Gruppe hat das aber wirklich total ernst gemeint. Die wollten das wirklich machen. Die Idee zu dem Zeitpunkt, die ist, mit dieser Entführung eines nach ihrer Auffassung gehassten Politikers wie Lauterbach in der Bevölkerung Zustimmung dafür zu bekommen, dass sie, diese Gruppe, eine neue Regierung einsetzen will. Deswegen will diese Gruppe Karl Lauterbach mit Waffengewalt aus der Talkshow entführen. Die Idee ist, mit Sturmgewehren in der Hand da ins Sendestudio einzudringen, die Leibwächter von Lauterbach auszuschalten, also mit anderen Worten notfalls auch zu töten. Todesopfer also ausdrücklich eingeplant, das Ganze, damit sie Lauterbach dann da mitnehmen können. Das Ganze vor laufender Kamera, damit die Bevölkerung alles miterleben kann und halt sieht, wie ernst die Sache dieser Gruppe ist. Das war Plan Nummer 1. Dann Stufe 2. Plant die Kaiserreichsgruppe die von ihnen sogenannte Silent Night. Die sogenannten Vereinten Patrioten, die wollen einen bundesweiten Stromausfall herbeiführen. Und zwar über Wochen. Also Silent Night ist so gesehen eigentlich sogar eher nur eine Verharmlosung. Dafür soll das Stromnetz mit Sprengschnüren und mit Kontaktminen sabotiert werden.
Das ist ein super Klimaziel, aber ich glaube, um Klimakrise ging es denen gerade gar nicht. Was für ein Ziel hatten denn die Reichsbürger damit verfolgt?
Die wollen ein totales Chaos verursachen. Die Medien sollen dadurch ausgeschaltet werden und nicht mehr berichten können. Und die Bundesregierung soll ohne Strom auch komplett handlungsunfähig werden. Das ist die Idee. Denn die Gruppe, ich habe es gesagt, die will ja einen Putsch, also einen politischen Umsturz herbeiführen. Das ist das, was mit diesen ganzen Aktionen vorbereitet werden soll. Und nach diesem Umsturz soll dann sofort eine Versammlung einberufen werden. Und diese Versammlung soll die alte Reichsverfassung von 1871 dann wieder in Kraft setzen. Das Ganze soll dann im Fernsehen verkündet werden. Und zwar von einem Schauspieler, der aussieht entweder wie der Bundeskanzler oder wie der Bundespräsident. Da war sich die Gruppe noch nicht so ganz einig, wer sich jetzt besser dafür eignen würde. Also ob sie jetzt einen Double für Olaf Scholz suchen oder für Frank-Walter Steinmeier. Also Frank, der bekommt bei diesem Treffen sehr konkret mit, dass diese Gruppe seine ganzen Fantasien über das Deutsche Reich ernsthaft in die Realität umsetzen will. Und zwar durchaus blutig. Aber das schreckt ihn auch nicht so richtig ab. Zwei Tage später schreibt er nämlich an einen Chatpartner, na, mit rosa Wattebällchen bekommt man es nie hin. Frank entscheidet sich, bei der Aktion mitzumachen. Er sagt zu, Mitglieder für diese konstituierende Nationalversammlung direkt nach dem Putsch zu suchen. Und er sagt auch zu, dass er Waffen besorgen will. Es gibt dann immer wieder Telefonate mit anderen Mitgliedern oder Unterstützern dieser Gruppe. In der werden die Pläne dann so sukzessive immer weiter konkretisiert. Frank beschafft sich auch tatsächlich eine Pistole und über 100 Schuss Munition. Die bewahrt er in einem Schließfach in einem Wohnmobil auf, das er besitzt. Munition für ein Gewehr hat er auch. Die versteckt er in einem Werkzeugschrank im Keller bei sich zu Hause. Und er geht auch schon auf die Suche nach Leuten, die nach dem Putsch Mitglieder der Nationalversammlung werden sollen. Genau 277, so wie damals, und vor allem alles Männer.
Aber hattest du vorhin nicht gesagt, dass deine Frau dabei war? Da war doch eine Theologin, meine ich, und Lehrerin.
Ja, aber die fand es offenbar okay, dass sie nach dem Putsch dann nichts mehr zu melden haben sollte.
Oh, ist dann ja auch alles, wie es früher mal war.
Ja, eben. Nur Männer in der Nationalversammlung, das ist deswegen eben genau der Plan. Und es müssen alles Männer sein, die eine preußische Abstammung nachweisen können. Das ist der Gruppe auch noch wichtig. Frank sagt zu, dafür Leute zu rekrutieren. Er denkt, dass er aus seinen Chatgruppen um die 100 Personen für diese Versammlung gewinnen kann. Er erstellt extra für diese Suche eine neue Chatgruppe, in der darüber beraten wird, wie diese konstituierende Versammlung denn dann genau am besten aussehen soll. Einmal schreibt er in dieser Chatgruppe, ich suche eine charismatische Person als Reichskanzler.
Er ist wirklich komplett irre, wie detailliert die das alles durchgeplant haben. Fehlt nur noch, dass sie einen Bismarck mit buschigem Schnauzer und einem Pickelhelm auf dem Kopf suchen und vielleicht dann auch noch finden. Aber Ecke, 100 Menschen, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wenig.
Ja, Anna, es kommt aber sogar noch besser. Die Gruppe überlegt nämlich auch schon, wer alles Verbündete dieses neuen Deutschen Reiches werden könnten und welche anderen Staaten dieses Deutsche Reich wohl anerkennen würden. Und wer fällt ihnen da als erstes ein? Russland. Deshalb beschließen sie, den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich um Unterstützung zu bitten. Sie wollen erstmal einen Brief an ihn schreiben und ihm darin alles erklären, was sie vorhaben und was sie dann auch von ihm wollen, also von Putin. Diesen Brief soll dann ein Bekannter der Gruppe in Stockholm dem dortigen russischen Botschafter überreichen. Und diesen Brief, du grinst jetzt so ein bisschen, aber ich kann dir sagen, den Brief, den schicken sie auch tatsächlich los. Und es geht noch weiter. Sie wollen es nicht nur bei diesem Brief belassen. Frank plant noch Folgendes. Sobald sie nach dem Putsch das Deutsche Reich ausgerufen haben, will er zusammen mit einem Mitstreiter mit einem Segelboot über die Ostsee fahren bis nach Kaliningrad. Da wollen sie dann eine Flagge des Deutschen Reiches hissen. Sie gehen davon aus, wovon, glaube ich, auch wirklich auszugehen wäre, dass die russische Marine sie dann natürlich sofort entdecken und zu ihnen kommen würde. Und diese Marine wollen sie dann bitten, sie doch bitte direkt in den Kreml zu Präsident Wladimir Putin zu bringen, damit sie da mit ihm alles bitte persönlich mal besprechen können. Putin soll den neuen Staat dann anerkennen und vor allem auch militärisch unterstützen.
Sag mal, Elke, gibt es eigentlich sowas wie kollektives, durchgeknalltes Fehlverhalten oder so? Das klingt doch entweder nach einem restlos verrückten Drehbuch für eine Satiresendung oder nach 100 Menschen, die einfach, ich weiß nicht, zusammen zu viel geraucht haben oder auf einem ganz komischen Trip unterwegs sind. Ich kann das jedenfalls nicht ernst nehmen, wenn jemand einen Segeltrip zu Putin machen will.
Ja, aber die, die in dieser Gruppe sind, die nehmen das total ernst. Und Frank ist das auch wirklich ernst. Ich weiß übrigens nicht mal mehr, ob der überhaupt einen Segelschein hat. Also vielleicht ist das was, wo uns auch hätte scheitern können. Aber zu diesem Segeltörn zu Putin kommt es dann sowieso nicht mehr. 2022 schlägt dann nämlich die Polizei zu. Die hat das Ganze eine ganze Zeit beobachtet, auch in diesen Chatgruppen. Und dann ist irgendwann mal gut. Es gibt ein bundesweit Razzien bei diesen sogenannten Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern. Viele von ihnen werden direkt verhaftet und kommen auch in Untersuchungshaft. Frank trifft das jetzt zwar erstmal noch nicht, aber auch seine Kerngruppe, die überwiegend da im Kreis Koblenz sitzt, die ist von einem Tag auf den nächsten komplett hinter Gittern. Die vier Männer werden am 13. April 2022 festgenommen. Und zwar nachdem ein verdeckter Ermittler einem der Angeklagten Waffen zum Kauf angeboten hatte. Die waren halt schon dabei, alles zu besorgen für ihren Putsch. Und diese 75-Jährige, die als Kopf der Gruppe gilt, die wird dann später noch verhaftet. Bei diesen ganzen bundesweiten Durchsuchungen, da finden die Ermittler so einiges. Sie finden Schusswaffen und Munition, Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen und Devisen.
Spätestens da bleibt einem das Lachen dann auch wirklich im Halse stecken. Das war schon echt eine Riesennummer. Es gab noch sehr viel mehr Razzien in der Szene. Diese Kaiserreichsgruppe war ja nur eine von mehreren, die da hops genommen wurden. Und diese Razzien gegen Reichsbürger, das waren tatsächlich die größten Antiterror-Einsätze, die es in der Geschichte der Bundesrepublik je gegeben hat. Alle Superlativen fallen da auf die Razzia am 7. Dezember 2022, bei der in 11 Bundesländern gleichzeitig sogenannte Reichsbürgerinnen und Reichsbürger festgenommen wurden. 3000 Beamte waren dabei den Durchsuchungen und Festnahmen beteiligt. Die schillerndste Figur, ich glaube, die haben wirklich die allermeisten von uns noch im Kopf, die schillerndste Figur ist Prinz Reuß oder auch Heinrich der 13. Und dieser Prinz hätte, so der Plan, nach dem Sturz der Bundesrepublik das neue Staatsoberhaupt werden sollen. Und wenn man die Pläne von denen noch so hört, dann kann ich immer gar nicht anders, als so absurd zu finden, dass es doch fast schon wieder komisch ist. Allerdings, das Lachen vergeht einem schnell, wenn man dann merkt, wie krass detailliert alles geplant war und vor allem, mit wie viel Waffen und mit wie viel Geld die Truppen ausgestattet waren. Das ist dann tatsächlich nicht komisch, sondern richtig beängstigend. Und Elke, unser Frank, der gehört eben zu diesen sogenannten vereinten Patrioten, die ja nicht weniger detailliert geplant hatten. Stichwort Steinmeier-Dubel, Stichwort Umsturz im Fernsehen und Frank segelt dann über die Ostsee zum Genossen Putin.
Das war der Plan. Aber am 29. November 2023, Anna, kommt die Polizei dann auch nach Bad Bramstedt zu Frank. Sie kommt damit Durchsuchungsbeschlüssen und hat auch direkt einen Haftbefehl in der Tasche. Beamtinnen der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, diese haben sich da zusammengeschlossen mit Beamtinnen und Beamten des LKA Schleswig-Holstein. Die durchforsten da alles in Bad Bramstedt bei Frank und sie finden die Waffen und die Munition. Frank, der wird mitgenommen, er kommt in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erhebt Anklage gegen Frank. Die Vorwürfe: Beihilfe zum Hochverrat, Unterstützung einer Terrorgruppe und unerlaubter Waffenbesitz. Deshalb auch Generalstaatsanwaltschaft, die übernimmt die Fälle bei so Terrorverfahren, wenn es nicht sowieso gleich die Bundesanwaltschaft ist. Am 27. Mai 2024 eröffnet das Hanseatische Oberlandesgericht gegen Frank den Prozess. Genauer ist es der Staatsschutzstrafsenat und der Prozess findet statt im Staatsschutzsaal 237.
Aber Ecke, warum denn überhaupt in Hamburg?
Weil da der zentrale Staatsschutzsenat für mehrere nördliche Bundesländer sitzt. Der ist zuständig für Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und eben auch für Schleswig-Holstein. Es gibt ja glücklicherweise nicht so viele Terrorprozesse, dass jetzt deswegen überall da eigene Senate bereitgehalten werden müssen. Deshalb kommt Frank eben auch in Hamburg vor Gericht.
Und wenn ich jetzt meine Augen schließe, dann sehe ich ihn natürlich direkt vor mir, so schön in Uniform, mit einer Spitzhaube, mit so einem Pickelhelm. So stelle ich mir Frank jetzt natürlich vor. Ist er so
vor Gericht? Du hast immer noch den kleinen Bismarck vor Augen. Nee, das ist Frank tatsächlich nicht. Also ich finde, er gibt sich eher sehr unscheinbar. Also er ist so ein recht blasser Typ. So, ich meine, von der Statur, der ist schon so sehr groß, aber so sehr farblos angezogen. Er ist schon so fast kahl auf dem Kopf, hat nur noch so ein bisschen spärliches Resthaar und so einen hellgrauen Bart. Dazu trägt er so eine farblose hellbeige Jacke und so eine karge Hose. Also eher unscheinbar und vom Ausdruck her finde ich ihn auch eher unsicher. Der Oberstaatsanwalt, der verliest dann erstmal die Anklage. Darin erzählt er noch ein bisschen was zur Struktur dieser Kaiserreichsgruppe. Die hatte sich in mehrere Sektionen unterteilt, in eine Sektion Nord, Ost und West. Und es gab einen operativen militärischen Zweig und einen administrativen Arm, wie der Staatsanwalt es nennt. Also eine wirklich organisierte Gruppe. Der Staatsanwalt erzählt dann auch noch was zu diesen geplanten Aktionen, also zu der Entführung von Lauterbach zum Beispiel. Und er sagt, dass die Gruppe dadurch und vor allem auch durch das Herbeiführen des Stromausfalls wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände verursachen wollte, um in dem Chaos dann die Bundesregierung stürzen zu können.
Ich ertappe mich ja die ganze Zeit dabei, dass ich immer so ein bisschen das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht kriege, weil ich das gar nicht so richtig echt ernst nehmen kann. Das wird da vor Gericht jetzt aber 100% anders gewesen sein, ne? Also die Richterinnen und Richter werden nicht geschmunzelt haben.
Nee, das ist eine Anklage, die natürlich allen da auch schon bekannt ist und über die sie jetzt hier verhandeln wollen in einem Prozess.
Das Spannendste finde ich ja eigentlich die Aussage von Frank. Äußert er sich jetzt vor Gericht?
Ja, er hat eine Erklärung angekündigt schon vorher, deshalb sind an diesem ersten Tag auch noch gar keine Zeuginnen und Zeugen geladen. Und diese Erklärung, die trägt jetzt seine Anwältin für ihn vor. Die Anwältin, die sagt im Namen von Frank, dass die Anklage zutreffend ist. Also er leugne nicht, sondern er räumt ein, jawohl, ich habe da zumindest in Chatgruppen mitgemacht. Es sei ihm allerdings nicht darum gegangen, 1:1 das Deutsche Reich von 1871 jetzt wiederherzustellen, sondern ihm sei es um Preußen gegangen. Das wollte er halt einfach wahnsinnig gerne zurück. Sie sagt dann, dass Frank während der Corona-Pandemie eben immer weiter in diese Kreise reingeraten sei. Er habe da nur noch sehr wenige Kontakte gehabt, wie wir alle im Grunde, ne? Und deswegen habe er halt Leute gesucht, die sein geschichtliches Interesse teilten, seine etwas ungewöhnlichen Interessen, wie es dann in dieser Erklärung ausgedrückt wird. Er habe dann irgendwann auch nur noch Kontakt in diese Szene gehabt und gemeinsam, lässt er dann in dieser Erklärung sagen, steigerte man sich immer weiter in solche Pläne rein. Dann erzählt die Anwältin noch was wirklich interessant ist. Es war nämlich offenbar so, dass es Frank nach diesem allerersten konspirativen Treffen da in Verden doch so ein kleines bisschen mulmig geworden ist. Also gerade die Sache mit diesem kompletten Stromausfall, die ging ihm offenbar ein bisschen zu weit. Und weißt du, was er getan hat, Anna? Er hat beim Verfassungsschutz angerufen, um davor zu warnen.
Wie beim Verfassungsschutz? Also das sollten jetzt so ungefähr die allerletzten sein, an die er sich wendet, wenn er bei Putin anruft und den um Hilfe fragt. Das hätte ich verstanden. Aber Verfassungsschutz?
Ja, was gab da wirklich 2 Telefonate? Das ist erwiesen. Aber was ist passiert? Man hat ihn da einfach nicht ernst genommen.
Das ist natürlich auch krass, wobei man vielleicht auch den Verfassungsschutz verstehen muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass da häufiger mal krude Anrufe zu verzeichnen sind. Also vielleicht muss man die auch einfach verstehen, dass man irgendwann mal leichtfertiger wird.
Es war wohl so, dass er beim ersten Telefonat direkt verlangt hat, damit irgendjemand Höhergestelltem verbunden zu werden. Daraufhin hat sein Gegenüber wohl einfach aufgelegt. Er hat dann wohl noch ein zweites Mal angerufen, wollte wohl aber auch wieder weitergestellt werden. Und auch bei dem Versuch hat es dann irgendwie nicht geklappt. Und deswegen sagt seine Anwältin in dieser Erklärung, man hat ihn nicht ernst genommen und er habe sich dann abwimmeln lassen.
Ja, dann fand er es halt doch nicht so schlimm und hat einfach mal weitergemacht.
Ja, dazu lässt er seine Anwältin sagen, ich konnte mich da nicht einfach wieder rausziehen, denn so ganz ungefährlich sind diese Leute ja nicht.
Ja, das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen. Also ein Ausstieg bei den ReichsbürgerInnen, das kann man sich ja regelrecht gefährlich vorstellen. Wie hat er denn vor Gericht gewirkt? Hast du ihm das geglaubt?
Na, also das mit dem Verfassungsschutz, das war natürlich schon echt ein Klopper, ne? Also da war natürlich dann auch gleich mein Gedanke, naja, vielleicht wäre das alles ja gar nicht so weit gekommen, so mit diesen ganzen Waffenkäufen und was er da alles so gemacht hat, wenn man ihn da einfach mal ernst genommen hätte. Jetzt sagt er auf jeden Fall, wolle er definitiv nichts mehr mit dieser ganzen Szene zu tun haben. Das ist jetzt seine klare Aussage. Als die Anwältin diese Erklärung dann fertig verlesen hat, meldet sich dann auch Frank auch nochmal selber zu Wort und er erzählt dann auch nochmal ein bisschen was über sich selbst. Er erzählt dann erstmal nochmal, dass er in diesen Chatgruppen erfahren habe, eben, was er vorher auch noch nicht gewusst habe, dass die alte Reichsverfassung ja angeblich noch in Kraft sei. Das Deutsche Reich, sagt er, das würde ja eigentlich quasi nur ruhen. Und er sagt dann so, man fühlte die Legitimation, das wieder in Kraft zu setzen, weil es bestehendes Recht ist. Was ich da sehr auffällig finde, er spricht da immer nicht von ich, also ich fühlte die Legitimation, sondern er spricht immer von Mann. Das klingt irgendwie so, als wenn er damit gar nichts zu tun hätte, als wenn er über jemand komplett anderes sprechen würde, aber nicht über sich selbst, der ja nun da nun auf der Anklagebank sitzt und auch eine Strafe zu erwarten hat. Sein Interesse am Deutschen Reich, das begründet er übrigens damit, dass sein Vater im Nationalsozialismus bei der Waffen-SS gewesen sei. Und er sagt, er habe mal wissen wollen, was sein Vater damals denn genau gemacht hat und sei dann einfach immer weiter so in diese ganze Geschichte reingekommen, hätte sich da immer weiter eingegraben in das Thema.
Apropos Nationalsozialismus, ich habe nochmal nachgelesen, laut Bundesamt für Verfassungsschutz sind nicht alle Reichsbürger rechtsextremistisch, aber es wird schon auch betont, dass die Ideologie der Reichsbürger im Kern schon rechtsextrem ist. Wie ist denn das bei Frank? Ist der ein Nazi?
Also er behauptet nein. Er sagt wörtlich, ich bin kein Rechter. Zum Beleg führt er dann zum Beispiel an, dass er Fan des FC St. Pauli sei und er sagt dann, das würde doch gar nicht zusammenpassen, wenn ich Rechter wäre. Daraufhin fragt die Vorsitzende Richterin des OLG-Senates ihn allerdings, warum er denn dann auf seinem iPad, das die Polizei bei der Hausdurchsuchung sichergestellt hat, Hakenkreuze gesammelt habe. Das war nämlich so, da war alles voller Hakenkreuzen. Dazu behauptet er, auch das sei ja nur aus rein geschichtlichem Interesse erfolgt. Er beschwert sich dann aber allerdings auch noch, dass man sich über die NS-Zeit, wie er es sagt, gar nicht objektiv informieren könne. Bis vor ein paar Jahren sei es zum Beispiel ja nicht mehr möglich gewesen, Hitlers Mein Kampf zu lesen.
Aber er ist kein Rechter. Also ich würde vermuten, er hat dich nicht überzeugen können.
Na, das ist alles schon ganz schön widersprüchlich, ja.
Aber da er ja zugibt, in dieser Kaiserreichsgruppe aktiv gewesen zu sein, ist die Sache doch eigentlich völlig klar. Also, dass er schuldig ist, da muss doch jetzt nicht mehr viel verhandelt werden müssen.
Ja, aber ganz so einfach ist es leider auch wieder nicht. Es gibt noch ein juristisches Problem, das der Staatsschutzsenat in diesem Prozess lösen muss. Frank ist ja unter anderem wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Und das setzt aber natürlich voraus, dass diese Kaiserreichsgruppe, wo er da mitgemischt haben soll, überhaupt eine terroristische Vereinigung war. Und das muss dieser Staatsschutzsenat jetzt überhaupt erstmal feststellen. Eine terroristische Vereinigung, das ist laut dem Strafgesetzbuch eine Gruppe, deren Zweck oder ihr Handeln darauf gerichtet ist, sowas wie Mord oder Völkermord oder auch Kriegsverbrechen zu begehen. Es werden in dem einschlägigen Paragraphen dann noch so eine ganze Reihe anderer Delikte aufgezählt. Und darunter ist dann auch sowas wie das Ziel der Gruppe gewesen sei, die Störung öffentlicher Betriebe, also zum Beispiel die der Strom- oder Wasserversorgung. Sowas wird da ausdrücklich mit aufgelistet. Und wenn du so eine Terrorgruppe unterstützt, dann wirst du dafür schon auch hart bestraft. Das geht bei einem halben Jahr Gefängnis los und kann bis zu 10 Jahre Haft bedeuten.
Aber da sitzen doch viele sogenannte Reichsbürger vor Gericht. Das muss doch mal irgendwer schon festgestellt haben.
Ja, aber es gibt zu dem Zeitpunkt, zu dem Frank da vor Gericht sitzt, noch kein Urteil in der ganzen Sache. Also diese Prozesse gegen die Koblenzer, die laufen auch. Aber es ist zu dem Zeitpunkt noch keiner abgeschlossen. Es gibt noch kein Urteil. Und auch für diese Prinz-Reuß-Leute gibt es auch noch kein Urteil. Aber selbst wenn es jetzt so wäre, ne, also der Senat, der jetzt über Frank urteilt, der könnte diese Urteile dann zwar auch ein bisschen mit berücksichtigen, aber er muss trotzdem zu einer eigenen Bewertung kommen. Das ist in diesen Terrorprozessen immer so. Deswegen ist auch bei jedem IS-Prozess zum Beispiel, da kommen immer wieder irgendwelche Sachverständigen und erzählen erstmal noch, was der IS für eine Gruppe ist, inwiefern das Ganze terroristisch ist. Also der OLG-Senat, der muss sich da einfach jetzt ein Bild von machen. Sind diese Vereinten Patrioten, diese Kaiserreichsgruppe, ist das eine terroristische Gruppe, ja oder nein?
Aber du hast ja gerade die Definition für eine terroristische Vereinigung gesagt. Und wenn ich das mir so anhöre, dann ist das ja nicht so furchtbar zweifelhaft. Die hatten ja einen Umsturz geplant, die hatten sich Waffen besorgt. Also so furchtbar viele Sachverständige sind doch jetzt kaum mehr nötig.
Also Frank, der sagt selbst in seinem Prozess, aus seiner Sicht sei das auch gar keine Terrorgruppe. Aber er bleibt der Einzige. Alle anderen sehen es nämlich doch so. Am 15. Juli 2024, da plädiert die Staatsanwaltschaft. Und sie sieht Frank schuldig wegen Unterstützung einer Terrorgruppe und wegen Vorbereitung eines Hochverrats. Und sie verlangt für ihn 2 Jahre und 10 Monate Haft. Dann plädiert seine Anwältin und sie sagt noch einmal, dass der Sachverhalt an sich natürlich gar nicht in Frage steht. Also ihr Mandant sagt, sie habe seine ganz eigene Sichtweise der Dinge gefunden und dafür Gleichgesinnte gehabt. Die Sache habe sich dann irgendwann komplett verselbstständigt, da in diesen ganzen Chats in der Corona-Zeit. Sie sagt, Extremismus entstehe durch Schwarz-Weiß-Malerei, wenn man nur noch das sehen würde, was man an einem System alles schlecht findet. Und Frank habe eben in so einer Blase gelebt, wo es genauso gelaufen wäre. Sie erinnert dann auch nochmal daran, dass es bei ihm ja auch durchaus Momente des Zweifels gegeben habe. Er hatte ja, ich habe es gesagt, 2-mal beim Verfassungsschutz angerufen. Dazu sagt sie, er wurde einfach nicht ernst genommen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn man ihn da so ein bisschen besser aufgefangen hätte. Sie beteuert noch, dass er jetzt aber definitiv aufgewacht sei und er wäre auch bereit, nach dem Prozess an einem Aussteigerprogramm teilzunehmen. Am 19. Juli 2024 verkündet der Staatsschutzsenat das Urteil für Frank. Und es verurteilt ihn. Es verurteilt ihn wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zu einem hochverräterischen Unternehmen sowie wegen Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe von 2 Jahren. Die wird dann aber zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt, er kommt in Freiheit. Die Vorsitzende Richterin, die sagt im Urteil, das Ganze habe seinen Ursprung in einer Szene aus sogenannten Reichsbürgern, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern, die sich in der Corona-Zeit radikalisiert haben. In der Szene sei ein so wörtlich krudes Gedankengut kursiert. Die Sache mit diesem Segeltörn zu Putin zum Beispiel, sagt sie, das ist so dermaßen abstrus, dass man eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Aber es sei erwiesen, dass es einen gewaltsamen Umsturz geben sollte und diese Kaiserreichsgruppe eine terroristische Vereinigung war. Daran bestehe überhaupt kein Zweifel, sagt die Vorsitzende. Sie zählt dann auch nochmal auf, was bei diesen bundesweiten Razzien alles gefunden worden war. 10 Maschinenpistolen, Schutzwesten, Funkgeräte, Munition, 15 Kurzwaffen und 30 Kontaktminen. Also sagt die Vorsitzende Richterin, das waren keine harmlosen Spinner, sondern es war wirklich eine hochgefährliche Vereinigung. Es sei um einen gewaltsamen Umsturz gegangen und um gewaltsame Sabotageakte. Allein dieser Strom-Blackout zum Beispiel sei eine dieser Katalogtaten einer terroristischen Vereinigung, wie es eben im Gesetz steht. Tatsächlich, sagt die Richterin trocken, hätte das Ganze aber wohl vor allem Chaos und Plünderungen zur Folge gehabt. Und Frank, ja, der habe da eben mitgemacht. Er habe bei der Umsturzvorbereitung Hilfe geleistet und ja auch schon Leute für diese Versammlung nach dem Putsch gesucht. O-Ton in einem Chat, wir suchen dringend Mannsbilder. Und er sei in die Waffenbeschaffung eingebunden gewesen. Als es bei ihm 2023 diese Hausdurchsuchung gab und eine scharfe Waffe mit Patronen gefunden wurde, da habe er die Polizei sogar auch noch belehrt. Er habe dann nämlich gesagt bei der Durchsuchung, die alte Reichsverfassung von 1871, die würde ja weiter gelten und deshalb brauche er keinen Waffenschein.
Ecke, warte mal, da muss ich mal reingrätschen. 2 Jahre auf Bewährung für einen Typen, der Zugang zu Maschinenpistolen, Kurzwaffen und du hast es gerade gesagt, Kontaktminen hat, der Karl Lauterbach entführen will, zu Putin segeln will und nichts weniger als die Abschaffung der Bundesrepublik Deutschland plant. Ich weiß ja, dass ich wirklich manchmal übers Ziel hinausschieße in meinen Vorstellungen, wie hart Strafe sein muss. Aber das finde ich so absurd, so einen auf freiem Fuß zu lassen, dass ich Schnappatmung kriege. Wirklich.
Ja, man muss das aber so ein bisschen doch zurechtrücken. Also erstmal, es gab diese ganzen Vorbereitungen, das war schon alles ganz schön hart. Aber letztendlich ist die Polizei dem ja zuvor gekommen, es war ja noch nicht wirklich was passiert. Und dann musst du noch bedenken, Anna, Frank war ja auch schon 8 Monate in Untersuchungshaft. Das ist schon echt eine richtig lange Zeit. Und wenn jetzt diese 2 Jahre Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden wären und er ins Gefängnis hätte gehen müssen, dann hätten die 8 Monate sowieso abgezogen werden müssen. Also es wäre dann sowieso schon mal sehr viel weniger übrig geblieben. Und was das Gericht diese Strafe auch noch hat mildern lassen, ist, dass Frank ja nur recht kurz bei dieser Gruppe dabei war. Nach 2 Monaten, er ist ja Anfang Februar eingestiegen und im April wurden die ja schon alle verhaftet und waren dann aus dem Verkehr gezogen. Und dann wurde ihm auch noch zugute gehalten, dass er inzwischen mit diesem ganzen Irrsinn ja auch wirklich aufgehört hat. Er hat gesagt, dass er an einem Aussteigerprogramm teilnehmen will und ja, deswegen darf er dann halt nach 8 Monaten Untersuchungshaft wieder nach Hause zu seiner Familie, die, so sagt es die Richterin, mit dieser ganzen Szene überhaupt nichts zu tun hat.
Du hast gerade von einem Aussteigerprogramm erzählt. Ist das was Anerkanntes? Also kann sich das dann strafmildernd tatsächlich auswirken? Wird das überprüft?
Also es gibt da richtige Programme dafür, ja. Das wird auch viel gemacht, so bei Aussteigerinnen aus der rechten Szene zum Beispiel. Oder auch, es gibt auch Aussteigerprogramme für Leute, die in so islamistischen Kreisen waren und da dann irgendwann raus wollen. Und eben offenbar auch für Leute, die aus der Reichsbürgerszene sich losgelöst haben. Es ist so, wenn du eine Strafmilderung bekommst, weil du zusagst, bei sowas zum Beispiel mitzumachen, dann musst du das schon auch tun. Also es ist üblich, dass bei Bewährung so Auflagen erlassen werden. Das kann auch zum Beispiel eine Drogentherapie sein oder so ein Antigewalttraining, zu dem du dich da irgendwie verpflichten musst. Und dann musst du das auch regelmäßig machen. Oder wenn du einen Bewährungshelfer zum Beispiel an die Seite gestellt bekommst, dann bekommst du von dem Termine und dann musst du da auch hingehen. Und wenn du solche Auflagen hast und die dann nicht erfüllst, dann kann die Bewährung auch widerrufen werden und dann landest du doch noch im Gefängnis.
Und eine Frage noch, Elke, du hattest ja vorhin von diesen Anrufen beim Verfassungsschutz erzählt. Das war ja schon so ein kleines Skandälchen. Hat die Richterin dazu noch was gesagt?
Ja, aber dazu sagt das Gericht, dass er sich dadurch nicht ernsthaft von dieser Gruppe loslösen wollte, dass er sich da nicht wirklich distanziert hat. Diese Anrufe, meint die Richterin, die seien nur halbherzig gewesen und danach habe er einfach munter weitergemacht und zum Beispiel die Waffe besorgt.
Also Elke, ich versuche ja immer am Ende unserer Folge so ein kleines Fazit für mich zu ziehen. Und ich kann nur sagen, der Schaum vom Mund ist noch nicht ganz weg. Da hocken die Reichsbürger nächtelang zusammen, verbünden sich auf kruden Messenger-Diensten, sammeln wahnsinnig viel Geld und noch ein bisschen mehr Waffen zusammen. Und dann bleibt so einer ein freier Mann. Also ich tue mich da tatsächlich schwer mit. Und ich finde, eigentlich müsste Frank sich wirklich glücklich schätzen, dass er nicht zu Zeiten seines heißgeliebten Kaiserreiches verurteilt wurde, weil da stand auf Hochverrat noch die Todesstrafe und die wünscht sich ja nun wirklich keiner zurück. So, und bevor du uns jetzt gleich erzählst, worum es bei uns in 2 Wochen geht, gibt's natürlich noch einen Podcast-Tipp von mir. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie es nach dem Urteil für Verbrecherinnen und Verbrecher weitergeht, dann hört doch mal in den neuen Doku-Podcast, der heißt Untermördern leben im Gefängnis. Die Journalistinnen Katja Füchsel und Theresa Siekert haben dafür über anderthalb Jahre Gefangene in der JVA Tegel begleitet und nehmen euch genau dahin mit in die abgeschlossene Welt hinter den Gefängnismauern. Wie sieht so ein Haftalltag eigentlich aus und kann man im Knast wirklich ein besserer Mensch werden? Den Podcast von RBB und Tagesspiegel, den findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und den Link dazu, den findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Elke, was treibt uns nächstes Mal um?
Am 25. November ist der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und das nehmen wir zum Anlass, über das Thema Femizide zu sprechen, also über die Tötung von Frauen. Konkret geht es um einen Mann, der nach der Trennung seine Ehefrau und die Mutter seiner beiden Kinder umbringt. Und es ist ein Fall, bei dem lange auf der Kippe stand, wie dieser Mann bestraft werden wird.
Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dahin. Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.